Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit den Themen der Woche. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. In knapp 7 Wochen wollen Deutschland und Polen ein neues Verteidigungsabkommen unterzeichnen. Voraussichtlich am 17. Juni, dem Jahrestag des Nachbarschaftsvertrags von 1991. Eines Vertrags, der vor 35 Jahren unter ganz anderen Vorzeichen entstand, nach dem Ende des Kalten Krieges, vor dem EU-Beitritt Polens, vor allem, was heute die geopolitische Lage prägt. Was ist in diesem Kontext vom deutsch-polnischen Sicherheitsabkommen zu erwarten? Und wie stehen die Chancen auf einen Durchbruch bei der Frage der humanitären Geste für die etwa 50.000 noch lebenden Opfer der deutschen Besatzung? Über den Stand der Vorbereitungen habe ich diese Woche mit dem deutschen Botschafter in Warschau, Miguel Berger, gesprochen. In diesem Jahr jährt sich die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags zum 35. Mal. Aus diesem Anlass sollen mehrere politische Projekte vorangebracht werden, darunter ein neues Verteidigungsabkommen, der Berliner Gedenkort für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung und weitere Vereinbarungen. Wir wollen einen genaueren Blick auf die Vorbereitungen werfen und was wir vom Jubiläum in einer extrem turbulenten geopolitischen Lage erwarten können. Zu Gast im Studio ist der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen, Miguel Berger. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Botschafter, in den letzten Monaten ändert sich die geopolitische Lage rasant. Zum Krieg in der Ukraine sind zuletzt die jüngste Eskalation der USA gegen den Iran und die damit verbundenen Turbulenzen auf dem Ölmarkt hinzugekommen. Manche Experten sagen sogar, sie könnten sich an eine solche Anhäufung wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen nicht erinnern. Und auch die Regierungskoalition in Deutschland scheint zuletzt stark mit sich selbst beschäftigt zu sein. Ich weiß, das werden Sie nicht so sehr kommentieren wollen. Bevor wir auf die Einzelheiten des Vertrags zu sprechen kommen, merken Sie, dass es angesichts der aktuellen Lage schwieriger geworden ist, die deutsch-polnische Agenda voranzutreiben oder eher umgekehrt, zwingt die Unzuverlässigkeit der USA, Berlin und Warschau enger zusammenzuarbeiten?
Ja, ich würde sagen, dass uns die internationale Agenda eher näher zusammenbringt. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Es ist die Frage der weiteren Unterstützung der Ukraine. Und wie wir alle gesehen haben, haben die USA sich ja auch aus der direkten militärischen Unterstützung Kiews zurückgezogen. Und damit lastet jetzt alles auf den Schultern Europas und da arbeiten Polen und Deutschland natürlich sehr eng zusammen. Wir haben jetzt die Herausforderung, die für beide Regierungen schwierig ist und uns Wachstum kosten wird und die Inflation hochtreiben wird, nämlich die Blockade der Straße von Hormuz. Und auch hier geht es natürlich um die Frage, können Deutschland, Polen, aber auch andere Länder in Europa, Frankreich, können wir gemeinsame Antworten geben auf die Herausforderungen im Energiebereich? Also ich würde eindeutig sagen, Europa ist jetzt an einem Punkt, wo wir zusammenstehen müssen, wo wir gemeinsam auf die Herausforderungen reagieren müssen. Und dazu gehört natürlich auch eine ganz enge deutsch-polnische Zusammenarbeit.
Sie selbst haben öffentlich den 17. Juni 2026 als Ziel für die Unterzeichnung eines neuen deutsch-polnischen Verteidigungsabkommens genannt. Aus dem Verteidigungsministerium war allgemeiner vom Sommer 2026 die Rede. Halten Sie an dem Jahrestag als Datum fest?
Wir halten im Moment daran fest. Ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn wir das zu dem Jahrestag unterzeichnen können. Also das wird ein Verteidigungsabkommen zwischen unseren beiden Ländern. Und das baut auf natürlich jetzt auf sehr, sehr vielen Jahren der engen Zusammenarbeit im NATO-Rahmen, aber auch der engen bilateralen Zusammenarbeit. Wenn ich alleine denke, in den 8 Monaten, in denen ich bis jetzt hier gewesen bin, in Warschau, wir hatten die Patriot in Rzeszów stehen, wir hatten die Eurofighter in Marlborg. Wir haben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen unseren Armeen und das gehört eindeutig zu den positiven Dingen. Und 17. Juni ist in der Tat das Datum.
Ist der Entwurfstext zwischen den Verteidigungsministerien schon fertig?
Ich kann leider noch keinen Einblick gewähren, aber der Text ist schon weit fortgeschritten.
Okay. US-Medien berichten, dass das Weiße Haus NATO-Partner zunehmend danach sortiert, wer die Iran-Politik Washingtons unterstützt, wer hohe Verteidigungsausgaben tätigt und wer amerikanische Rüstungsgüter kauft. In der polnischen Presse wird das oft so gelesen, dass Deutschland auf dieser Naughty and Nice-Liste manchmal eher zur problematischen Polen als großer Käufer US-Rüstungsgüter zur bevorzugten Gruppe gehört. Inwieweit beeinflusst diese interne Spaltung der NATO durch die USA die Substanz und die Dringlichkeit dessen, was Deutschland und Polen derzeit besprechen?
Ja, ich würde vor allem sagen, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir als NATO, als europäische NATO-Partner nicht gegeneinander ausgespielt werden. Denn letztlich, wenn wir an die US-Truppenstationierung denken, derzeit knapp 90.000 amerikanische Soldaten in Europa, letztlich ist es wichtig und essentiell, die USA in Europa zu halten. Und dann kommt es auch nicht darauf an, ob die in diesem Land sind oder in jenem Land. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht erlauben können, dass NATO-Mitglieder, Sie haben es abgestraft, glaube ich, genannt werden, sondern wir haben eine einheitliche Haltung auf dem Europäischen Rat festgelegt. Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, uns einzubringen, wenn es um die Sicherheit der Straße von Hormuz geht. Aber wir haben auch deutlich gesagt, und zwar alle gemeinsam deutlich gesagt, dass wir das erst machen werden, wenn es einen Waffenstillstand dort gibt. Wir sind keine Kriegsbeteiligten im Iran. Und so gesehen haben wir eine einheitliche Haltung. Und deswegen würde ich jetzt auf diese internen Mails, die zirkulieren über mögliche Maßnahmen gegen das eine oder andere Land, würde ich im Moment nicht sehr viel geben.
Noch eine Frage zur generellen Geopolitik. Generalinspekteur Breuer hat von wenigen Jahren gesprochen, in denen die Bundeswehr kriegstüchtig werden muss. Premierminister Tusk warnte in der Financial Times vergangene Woche in Bezug auf eine Gefahr von russischer Seite sogar von einer Perspektive von Monaten. Und doch, Sie haben Eurofighter genannt, aber zum Beispiel die Verlegung deutscher Pioniere für das Schutzschild Ost verzögert sich offenbar. Was sagt uns diese Dissonanz, die manchmal zu sehen ist zwischen Anspruch, ein Erwachsenenwerden der EU und Realität, also Verzögerungen im taktischen operationalen Bereich?
Ja, also die Pioniere werden kommen, da gibt es auch keine Verzögerung. Ich war gerade erst vor 4 Wochen mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister an der Grenze zu Russland und wir sind jetzt in der Ausplanung. Also wir werden die Unterstützung der deutschen Pioniere beim Bau des Schutzschilds Ost haben und ich habe mich davon überzeugen können und sehen können, was dort auch im Moment geschieht. Das ist, muss ich sagen, schon sehr beeindruckend. Nein, ich glaube, wenn diese Jahre genannt werden, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, dann geht es um die Frage, wie lange bräuchte Russland nach einem Frieden in der Ukraine, um seine Verluste wieder auszugleichen. Und das ist die Vorgabe, auf die NATO sich theoretisch natürlich und praktisch vorbereiten muss. Und da kommen unsere Militärfachleute eigentlich zu der gemeinsamen Einschätzung, dass das bedeutet ungefähr im Jahr 2029-30. Und deswegen, und Deutschland hat gerade erst in der letzten Woche die neue Militärstrategie präsentiert, die ja den Aufwuchs der deutschen Bundeswehr auf 260.000 Mann vorsieht, mit Reserve 460.000. Das ist eine Zahl, die wir seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr hatten. Und es war sehr interessant, dass die USA, dass das Pentagon gerade erst in den letzten Tagen die neue deutsche Militärstrategie sehr gelobt hat. Also ich glaube, die USA sehen bei uns in Polen, in vielen anderen Ländern eine große Entschlossenheit, die Dinge jetzt auch wirklich umzusetzen.
Zum geplanten Verteidigungsabkommen selbst. Was ist denn, wenn Sie etwas dazu sagen können, im Moment 7 Wochen vor der geplanten Unterzeichnung der härteste Verhandlungspunkt? Wo hakt es noch? Und vielleicht als Gegengewicht, gibt es Themen, bei denen es überraschend gut vorangeht?
Also lassen Sie mich vielleicht einfach nur sagen, es geht gut voran. Weil wir, wie gesagt, aufbauen auf einer ohnehin schon bestehenden engen und guten Zusammenarbeit. Und was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, ist, dass wir Gremien einrichten über das Verteidigungsabkommen, die sicherstellen, dass wir in allen Bereichen in Zukunft enge bilaterale Konsultationen haben werden. Denn wir haben natürlich enge Kontakte über das NATO-Hauptquartier in Tschetschen oder auch in Brüssel. Aber es ist wichtig natürlich, dass auch unsere Teilstreitkräfte, also die Luftwaffe, das Heer, die Marine, dass die auch ihre eigenen bilateralen Formate haben. Also ich bin sehr optimistisch, das geht gut voran und wir werden das Verteidigungsabkommen auch pünktlich unterzeichnen können.
Eine konkrete Frage zur Form. Das Abkommen wird zwischen den beiden Verteidigungsministerien ausgehandelt, nicht als völkerrechtlicher Vertrag. In Warschau gibt es die Lesart, das könne auch den Vorteil haben, eine mögliche Blockade durch den Staatspräsidenten zu vermeiden. Ist das eine faire Lesart?
Also wir haben schon die Intention, dass das ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen wird. Und in Polen gibt es ja da mehrere Varianten, wie so etwas aussehen kann. Aber unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist eine völkerrechtliche Verbindlichkeit.
Eine Randfrage vielleicht noch zum Inhalt. Nach dem Macron-Besuch wurde in Polen wieder offen über französische nukleare Garantien und europäische Abschreckung gesprochen. Hat das deutsch-polnische Abkommen zu dieser Debatte überhaupt etwas zu sagen?
Nein, das sind im Moment Dialoge, die Präsident Macron ja angeboten hat, den europäischen NATO-Partnern. Die Bundesregierung führt einen solchen Dialog, die polnische Regierung führt einen solchen Dialog. Aber ich glaube, wir stehen da noch ganz am Anfang. Und dazu wird es, glaube ich, jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht auch noch Jahren, weitere Gespräche geben, was das konkret an Unterstützung in Europa bedeuten kann.
Lassen Sie uns vielleicht noch kurz auf die, oder etwas länger, wenn die Zeit dazu da ist, auf die zweite Säule des Jubiläums zu sprechen kommen, das Gedenken, auf dem auch diese Verteidigungskomponente gewissermaßen beruht. Beim Berliner Denkmal für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung ist jetzt Bewegung in den Prozess gekommen. Der Wettbewerb ist konkret ausgeschrieben am 29. und 30. April. Also diese Woche findet die Fachkonferenz statt. Die Bewerbungsfrist endet am 6. Mai. Das ist ein sichtbares Etappenergebnis im Jubiläumsjahr. Wo steht denn der Prozess aus Ihrer Sicht und hat sich die Atmosphäre um das Gedenken zwischen Polen und Deutschland durch diesen Fortschritt aus Ihrer Sicht entspannt?
Ich habe das Gefühl, dass sich die Atmosphäre hier deutlich verbessert hat und ich kann auch verstehen, dass viele sich in Polen gefragt haben, wann dieses Denkmal denn endlich kommt. Wobei ich auch sagen muss, ich bin insbesondere dem Land Berlin sehr, sehr dankbar dafür, dass es möglich gewesen ist, diese Zwischenlösung zu haben, die wir im Moment ja haben mit diesem großen Gedenkstein. Der entscheidende Schritt war der Beschluss des Deutschen Bundestages im Dezember letzten Jahres. Und an den Fristen, die Sie genannt haben, sieht man ja, dass wir jetzt das Ganze sehr schnell umsetzen wollen. Das heißt, die Konferenz diese Woche wird sich mit dem Thema Erinnerungskultur befassen, mit Denkmälern befassen. Aber bei uns, der Kulturbeauftragte Herr Weimer, die Kulturministerin, sie werden den Startschuss setzen für den Wettbewerb. Und als Botschafter hoffe ich natürlich auf möglichst viele deutsch-polnische Vorschläge und Bewerbungen. Und wir werden dann noch vor Ende des Jahres den Sieger festlegen. Und dann kann im nächsten Jahr sofort der Bau beginnen. Das Geld ist auch markiert. Das heißt, jeder kann jetzt sicher sein, dass dieses Denkmal kommt und auch schnell umgesetzt wird. Aber ich möchte noch vielleicht ergänzen, dass wir zusätzlich zu dem Denkmal- und Verteidigungsabkommen natürlich auch das wichtige deutsch-polnische Forum haben werden. Im Auswärtigen Amt am 17. Juni auch. Und wir erwarten in Berlin an die 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Zivilgesellschaft, um deutsch-polnische, aber auch unsere gemeinsame europäische Politik zu besprechen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Sie waren jetzt mit diesem Vorhaben seit Monaten befasst, haben sich auch eingelesen, eingearbeitet in das Thema. Gibt es einen Moment in diesem Prozess, der Sie persönlich besonders bewegt hat?
Also ich würde sagen, was mich persönlich besonders bewegt hat, war dieser große, wichtige Schritt bei der Kulturgüterrückgabe. Und ich war im polnischen Nationalarchiv, um mir diese 73 Urkunden des Deutschen Ordens anzusehen. Beeindruckende Urkunden mit Siegeln aus dem Mittelalter. Und das war, glaube ich, die mit Abstand wichtigste und bedeutendste Rückgabe, die Deutschland gemacht hat. Und wir haben uns ja auch verpflichtet, dass wir diesen Prozess weiterführen werden und sind dazu auch in einem sehr guten Dialog.
Das sind gewisse Erfolge, die man nennen muss auf jeden Fall. Bei der humanitären Geste gegenüber den noch lebenden polnischen Opfern des Nationalsozialismus gibt es dagegen bislang keinen öffentlich sichtbaren Durchbruch. Wir sprechen von etwa 40.000 bis 50.000 Menschen. Die Zahl sinkt jeden Tag, die Zeit läuft davon. Wie realistisch ist ein Ergebnis oder ein Durchbruch noch zum Jahrestag?
Das ist natürlich im Endeffekt eine politische Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass wir davon ausgehen, und ich bin mit der Stiftung Aussöhnung auch in engem Kontakt, dass es in der Tat noch um die 50.000 Überlebende gibt von Konzentrationslagern, Zwangsarbeit, Lagerhaft. Und wir es natürlich auch als sehr, sehr wichtig erachten würden, dass diese humanitäre Geste zustande kommt. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir dafür eben auch die nötigen Mittel im Haushalt in Deutschland finden müssen, in einer Situation, in der der Finanzminister ungefähr 20 bis 30 Milliarden Euro einsparen muss. Aber ich glaube, dass sowohl Außenminister Wadefuhl als auch der Finanzminister, der Bundeskanzler die Bedeutung einer solchen Geste natürlich klar verstanden haben.
Es wäre natürlich ein symbolischer Akt zum 35. Jahrestag.
Es wäre ein wichtiger Schritt. Und wir hatten ja bei den Regierungskonsultationen 2024 schon einmal diese Diskussion, und damals ist das Angebot, das es gab, dann leider eben nicht zur Umsetzung gekommen.
Aber können Sie irgendetwas verraten zum Prozess? Gibt es da Gespräche? Gibt es Fortschritte?
Nein, es gibt auf jeden Fall Gespräche, aber dadurch, wie gesagt, es handelt sich hier wirklich um eine politische Entscheidung. Und deswegen will ich hier als Botschafter an der Stelle auch nicht jetzt viel mehr sagen.
Ein anderes vertragsspezifisches Thema, das im Schatten der großen Debatten fast verschwindet, Artikel 21 des Nachbarschaftsvertrags verpflichtet beide Staaten zum Schutz und zur Förderung der Sprache und Identität der Minderheiten, konkret etwa beim Muttersprachenunterricht für die deutsche Minderheit in Polen und die polnischsprachige Gemeinschaft in Deutschland. Spielt dieses Thema bei den Vorbereitungen auf das Jubiläum überhaupt eine konkrete Rolle, oder ist es bei all den dringenderen Fragen faktisch abgeschrieben worden?
Nein, es spielt eine Rolle. Es ist ja natürlich auch ein wichtiges Thema. Und für die deutsche Minderheit hier in Polen war natürlich auch von großer Bedeutung, dass nach dem Regierungsantritt der Regierung Tusk die Maßnahmen, die PiS ergriffen hatte, um den Unterricht einzuschränken, dass die zurückgenommen wurden. Das war ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen auch wieder bei der deutschen Minderheit herzustellen. Umgekehrt haben wir uns verpflichtet und machen das, auch den Polnischunterricht in Deutschland zu fördern. Wir werden alleine in diesem Jahr 2 Millionen Euro zur Verfügung haben, und die werden aufgeteilt auf Anträge, die zum Teil von der Polonia in Deutschland kommen, von Volkshochschulen in Deutschland kommen. Wir sind natürlich auch im engen Austausch mit den Bundesländern, um Schulen zu identifizieren, wo wir eine nötige Klassenstärke vielleicht auch hinbekommen, um dort Polnischunterricht anzubieten. Ich habe dem polnischen Außenministerium auch vorgeschlagen, dass man prüfen sollte, so wie Polen das zum Beispiel in den USA und Kanada macht, ob man nicht auch polnische Lehrer nach Deutschland entsenden will, um den Polnischunterricht zu verstärken. Das wird in Chicago und an anderen Orten gemacht. Warum nicht in Deutschland?
Kann man hier irgendeine konkrete Geste auch erwarten? Es werden ja immer seit Jahren schon Stimmen laut, wie ich die Diskussion beobachte, dass es da ein Missverhältnis gibt zwischen der Unterstützung der deutschen Minderheit in Polen und der polnischen Gemeinschaft, die ja nicht als Minderheit anerkannt ist. Und dass es immer wieder ein Zankapfel, der jetzt zurückweicht hinter diesen wichtigeren Themen, aber trotzdem irgendwo immer mitschwingt.
Ja, ich glaube, wir müssen halt einfach sehen, es sind zwei unterschiedliche Dinge. In Deutschland haben wir 4 anerkannte nationale Minderheiten, aber nicht jede Gruppe an Migranten stellt eine nationale Minderheit dar. In umgekehrt ist es in Polen ja eine größere Gruppe, ich glaube 9 anerkannte plus 4 sprachliche Gruppen. Und lassen Sie mich vor allem deswegen sagen, wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass der Polnischunterricht eine wichtige Sache ist. Und deswegen haben wir vor einigen Jahren schon angefangen, die entsprechende Koordinierungsstelle einzurichten und dass wir eben die Anträge, die kommen, dass wir die auch unterstützen. Und wir arbeiten jetzt auch daran, dass wir einen Termin finden für den sogenannten runden Tisch zwischen den Innenministerien, den Außenministerien, wo wir genau über diese Themen sprechen wollen.
Zum Schluss vielleicht noch 2 persönlichere Fragen. Sie sind seit August vergangenen Jahres in Warschau im Amt. Gibt es einen oder mehrere polnische Politiker, die sich Ihnen gegenüber als besonders zuverlässige Fürsprecher einer stärkeren Allianz mit Deutschland erwiesen haben? Ohne Sie jetzt outen zu wollen gegenüber den Nationalisten, aber...
Ja, ich muss sagen, was mich sehr, sehr positiv wirklich überrascht hat, ist die enge Zusammenarbeit, die es eben gerade auf der Ebene der Woiwodschaften und der Städte gibt. Und ich versuche ja auch als Botschafter so viel wie möglich im Land herumzufahren. Heute Abend fahre ich nach Toruń, letzte Woche war ich in Katowice. Ich bin regelmäßig in Wrocław, an anderen Orten. Und ich sehe dort, wie gut und eng und vertrauensvoll die Zusammenarbeit ist. Und ich sehe auch, wie sehr auch die deutschen Ministerpräsidenten sich einsetzen für diese Zusammenarbeit. Und alleine, ich würde mal sagen, in den letzten 4-5 Monaten hatten wir die Hälfte der deutschen Bundesländer waren hier in Polen zu Besuchen, mit Wirtschaftsdelegationen für den Austausch. Und das, muss ich sagen, ist insgesamt sehr positiv. Aber auch zwischen den Regierungen, ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Regierungskonsultationen, die wir letzten Dezember hatten, die haben der bilateralen Zusammenarbeit und der europäischen Zusammenarbeit, das ist übrigens nochmal ein ganz wichtiges Thema. Es geht ja nicht nur um das Bilaterale. Es geht ja sehr oft auch darum, dass Polen und Deutschland gemeinsam in Europa tätig sind. Dass das sich sehr positiv entwickelt hat in diesen 8-9 Monaten, in denen ich jetzt hier bin.
Gibt es irgendeine Partnerschaft, die Sie besonders hervorheben würden in diesem Kontext?
Ja, ich will jetzt gar keine ganz besonders nennen, aber wie gesagt, mich freut vor allem die Breite, in der das stattfindet. Wir werden jetzt in Poznan Ende des Monats die Oder-Partnerschaft zum Beispiel mit dem Ministerpräsidenten aus Brandenburg, Herrn Wojtke, haben. Wir hatten den Umweltrat Weimarer Dreieck, wo wir auch über die sehr, sehr gute Oder-Zusammenarbeit gesprochen haben. Und wissen Sie, wenn ich zurückdenke, als es das Fischsterben in der Oder gab 2022, da gab es vor allem Vorwürfe gegenseitig. Heutzutage ist das ein wissenschaftlich fundierter Austausch, eine Zusammenarbeit bei Zivilschutz, bei Katastrophenschutz. Das sind alles positive Dinge in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Auf das Weimarer Dreieck sind wir ja gar nicht zu sprechen gekommen, aber da lassen wir uns überraschen vom 17. Juni. Aber letzte Frage noch, in welchem Punkt hat sich Ihre Sicht, wenn überhaupt, auf die deutsch-polnischen Beziehungen seit Ihrer Ankunft in Warschau am stärksten verändert? Was denken Sie vielleicht heute über die bilateralen Beziehungen, dass Sie noch vor ein paar Monaten nicht gedacht haben?
Ja, vielleicht noch ein Satz zu Weimar. Also Deutschland, Frankreich, Polen, Weimarer Dreieck, dieses Jahr 35-Jahr-Feier. Und wir werden zu dem Gründungsdatum Ende August in Weimar auch eine große Festveranstaltung dazu organisieren. Und mich freut vor allem, dass wir in einer großen Bandbreite jetzt Themen des Weimarer Dreiecks zwischen den Parlamenten, den Ministerien bearbeiten. Das ist sehr positiv. Was hat mich am meisten überrascht? Ich glaube, was sich vor allem geändert hat, ist, dass wir eine engere europapolitische Zusammenarbeit haben mit der Bundesregierung, die ja jetzt ein Jahr im Amt sein wird. Und dass der Punkt, den wir am Anfang diskutiert haben, die internationale Lage, die geopolitische Lage hat auch dazu geführt, dass wir in sehr vielen Dingen eng zusammenarbeiten müssen. Sei es die Sicherheitspolitik, sei es jetzt die Energiepolitik und andere Fragen, all das wirkt sich positiv auf die Beziehungen aus. Und das reflektiert sich auch in der Umfrage des Westinstituts aus Poznan, das ja festgestellt hat, dass wir nicht nur einen guten Anteil von Menschen haben hier in Polen, die die Beziehungen gut sehen, aber auch sehr viele, die sie neutral sehen. Und das zeigt einfach, dass die Aufgeregtheit, die wir bei manchen Politikern haben, dass die nicht die volle Realität widerspiegelt. Und das ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu haben, dass das wirkliche Bild der deutsch-polnischen Beziehungen breiter ist, als manche Polemik suggeriert.
Gibt es irgendein Thema, das wichtig ist und das wir bei diesem Gespräch nicht angesprochen haben und das zu kurz gekommen ist?
Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ganz umfassend über die Themen gesprochen und ich kann nur sagen, ich freue mich natürlich auf diesen 17. Juni und hoffe, dass davon wirklich jetzt auch ein Impuls für die weitere Zusammenarbeit ausgeht.
Sagt Miguel Berger, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen. Vielen Dank für das heutige Gespräch.
Danke für die Einladung.
Soweit Botschafter Miguel Berger zum deutsch-polnischen Jubiläumsjahr. Doch nicht alle Beobachter teilen den Optimismus des Diplomaten. Wo polnische Experten die wichtigsten Bausteine im bilateralen Verhältnis sehen, das erfahren Sie schon in der kommenden Woche in einem Hintergrundgespräch mit der Expertin von Visegrad Insight, Marzenna Gusvetter, die die deutsch-polnischen Beziehungen und die Entwicklungen in der Grenzregion seit über 35 Jahren beobachtet. Schalten Sie ein. Bis dahin ein gutes Wochenende noch. Auf Wiederhören sagt aus Warschau Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Raz, gdy śnieg padał, padał, aż napadał, zapukał cicho sąsiad do sąsiada. Jak tam sąsiedzie, jak że wam się wiedzie, wiosna czy będzie wek? Będzie co będzie, stoćcie no na chwilę. Ach, wyglądacie dzisiaj jak motylek. Ach, wyglądacie dziś jak panna młoda. Cóż krew nie woda, nie kap. Potem westchnęli, wzięli szachownicę. Nad białym stołem zajaśniały głowy. Jako nad stawem błyszczą dwa księżyce. Remis więc teraz za stolika jedzą, jak dwa zające nastroszywszy wąsy. Siedzą sąsiedzi, każdy z nich się biedzi, brycza wolałby grać. Siedzą i siedzą, myślą o tym samym, że Ewa była nie sama z Adamem. Ten trzeci mógłby dla nich być sezamem, bo w trójkę zawsze lżej. Łazi po kominie wiatr jak ból po kościach i tylko coś tam pała w dzięcielinie. To sen zapewne o dawnych miłościach.
aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.